mit Gigi Deppe. Wir haben in unserer Redaktion mal zusammengetragen, welche Fernsehfilme und Serien uns einfallen, in denen Strafverteidiger vorkommen, in denen die Strafverteidiger vielleicht sogar die Stars sind. Welche fallen Ihnen ein? Vielleicht erkennen Sie die Melodie, das war die Serie Petrocelli in den 70er Jahren. Wenn Ihnen das nichts sagt, gibt's aber viele Anwaltsserien, die Sie sicher kennen. Liebling Kreuzberg, Ally McBeal, L.A. Law, Suits, Matlock, Edel und Stark, Der Dicke, Die Kanzlei, Die Heiland. Die Anwälte und Anwältinnen, die da porträtiert werden, die machen alles Mögliche für ihre Mandanten, manchmal auch Strafverteidigung. Das heißt, sie verteidigen sie nicht wegen falschem Parken oder wegen einer verspäteten Mietzahlung, sondern weil ihnen Strafe droht, entweder Geldstrafe oder sogar Gefängnis. Sie denken vielleicht, das ist ein aufregender Beruf oder ein seltsamer. Was sind das also für Menschen, die sich dazu entscheiden, sich hinter mutmaßliche Straftäter zu stellen und sie zu verteidigen? Was ist das für ein Berufsbild und wie hat es sich in den vergangenen Jahrzehnten verändert? In Berlin hat der Verlag Wolters Kluwer dazu jetzt ein Buch vorgestellt mit dem Titel »Zeugen der Verteidigung«. 25 Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger erzählen darin, warum sie den Beruf ergriffen haben und was ihn ausmacht. Ann-Kathrin Jeske, was sind das für Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger, die da zu Wort kommen? Kennt man die?
Ja, die kennt man durchaus. Also das sind jetzt nicht die, die neben einem Mietrechts- und Arbeitsrechtsfall dann auch mal einen Strafprozess führen, sondern das sind schon die, die sich sehr darauf spezialisiert haben und eben auch gesellschaftspolitisch relevante und sehr bekannte Fälle vertreten haben. Viele sind dabei, die Mitglieder der RAF vertreten haben, Christian Ströbele zum Beispiel oder Otto Schily. Und insgesamt sind es viele, die gegen Ende der 60er Jahre geprägt wurden.
Warum haben Sie denn diesen speziellen Beruf ergriffen?
Viele beschreiben das in dem Buch so. Sie sagen, sie waren damals selbst Studierende, haben teilgenommen an Demonstrationen und haben eben gemerkt, dass viele damals von der Polizei festgenommen wurden. Das hat sie politisiert, sich für die Beschuldigten einzusetzen und dann eben Strafverteidiger zu werden. Gerhard Strate ist Strafverteidiger geworden, weil er selbst angeklagt war. Er war Mitte der 70er Jahre Mitglied im kommunistischen Studentenverband und nahm an einer Demonstration teil gegen die Fahrpreiserhöhung im Nahverkehr. Diese Demo, die wurde dann aufgelöst und ein Student im Rollstuhl, der konnte nicht rechtzeitig wegfahren, weil er eben eine Behinderung hatte. Strate sah das und protestierte, griff dann sozusagen im Eifer des Gefechts einem Polizisten an den Arm und das Resultat war dann eine Anklage gegen ihn wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und wegen versuchter Gefangenenbefreiung. Und das hat dann dazu geführt, dass er gesagt hat, okay, ich werde jetzt selbst Strafverteidiger. Ein prominenter Fall, den er betreut hat, das ist der von Mota Sadek. Das war der erste Terrorist, der bei den Anschlägen vom 11. September auf das World Trade Center dann danach 2001 verurteilt wurde.
Jetzt ist ja der Berufsalltag der meisten Strafverteidiger sicherlich weniger politisch. Da geht es darum, Menschen zu verteidigen, denen einfacher Diebstahl vorgeworfen wird oder Vergewaltigung, vielleicht auch mal einen Mord. Wer macht denn eigentlich so einen Job? Wer entscheidet sich dazu?
Viele Männer. Also in der Anwaltschaft insgesamt ist es so, dass 64% der Anwältinnen und Anwälte Männer sind. Bei den Strafverteidigern sind es 81%, also deutlich mehr. Und das merkt man jetzt auch in diesem Buch, da kommen fast nur Männer zu Wort. Wobei, das muss man dazu sagen, die meisten der Befragten schon in den 70er bzw. 80er Jahren Verteidiger waren. Das heißt, es ist sicherlich auch eine bisschen andere Zeit als heute. Woran dieser Männerüberschuss liegt, ist tatsächlich wissenschaftlich so ein bisschen unklar. Es gibt die These, dass Straftäter überwiegend Männer sind und sich deshalb diese Straftäter dann auch lieber Männer als Verteidiger aussuchen. Wissenschaftlich ist das aber nicht belegt. Und ich habe eine der Autorinnen in dem Buch gefragt, wie sie darauf blickt.
Ich behaupte und sage das immer meinen männlichen Mitverteidigern, die klugen Mandanten kommen zu mir. Die brauchen nicht das Testosteron. Die sind bereit, mit mir auf Augenhöhe die Verteidigung vorzubereiten. Die wissen, was auch eine nicht so laute Verteidigung für sich hat, die mit Anträgen und mit Erklärungen arbeitet.
Das war Gabriele Heinecke, Strafverteidigerin aus Hamburg. Sie hat zum Beispiel in den sogenannten Piratenfällen verteidigt, vielleicht erinnern sich manche daran, da gab es einen Überfall auf ein Schiff unter deutscher Flagge vor der Küste Somalias vor knapp 10 Jahren und die Beschuldigten, die wurden dann in Deutschland vor Gericht gestellt. Ihre Antwort, finde ich, zeigt aber noch etwas anderes, nämlich, dass man als Strafverteidiger oder Strafverteidigerin immer in der Position ist, Menschen zu überzeugen, die mehr Macht haben als man selbst. Am Ende entscheidet ja schließlich der Richter oder die Richterin. Und das führt eben auch dazu, dass man durchaus eine große Frustration hat in diesem Job. Man hat weit mehr Niederlagen als Erfolge. Ja, und das muss man sicherlich abkönnen.
Also so ein frustrierender Job, das war mir bislang nicht so klar. Aber was ist denn eigentlich ein Erfolg für einen Strafverteidiger?
Das können auch kleinere Dinge sein. Klaus Malek, Strafverteidiger aus Freiburg, meint, für ihn ist Erfolg, wenn er das Bestmögliche für den Mandanten erreicht hat.
Der Erfolg kann auch manchmal gegeben sein, selbst wenn der Mandant verurteilt wird. Der Erfolg kann sogar bei einer lebenslangen Verurteilung vorliegen, wenn ich es zum Beispiel schaffe, die besondere Schwere der Schuld wegzukriegen. Also das ist sehr relativ, was der Erfolg ist.
Und Gerhard Strate, über den wir auch schon gerade gesprochen haben, der Strafverteidiger aus Hamburg, der hatte noch etwas anderes dazu gesagt, was ich interessant finde. Er sagt, in 90% der Fälle arbeiten die Gerichte und die Staatsanwaltschaften ja auch schließlich korrekt. Und insofern sei es eben ganz normal, dass man als Strafverteidiger meistens unterliegt.
Die meisten, die uns zuhören, die brauchen ja vermutlich eher keinen Strafverteidiger. Aber wenn man mal einen braucht, worauf kommt es an? Also was macht einen guten Strafverteidiger, eine gute Strafverteidigerin aus?
Ein wichtiger Punkt ist sicherlich die Strafprozessordnung, einfach ganz genau zu kennen und zu wissen, in welcher Situation welche Rechte geltend gemacht werden können, wann es Sinn macht, welchen Antrag zu stellen. Ganz wichtig ist auch, das hat Gabriele Heinecke mir gesagt, diesen Fall einfach ganz genau zu kennen. Das heißt wirklich, die Akte einfach ganz präsent im Kopf zu haben. Und dann gibt es noch grundsätzlichere Dinge. Eine kritische Haltung gegenüber staatlichem Handeln, aber auch vermeintlichen Beweisen gegenüber. Sich also immer zu fragen, stimmt das, was da gerade vorgetragen wird? Gerhard Strate hat dazu eine interessante Geschichte erzählt. Da ging es um einen Fall, wo dem Mandanten vorgeworfen wurde, seine Frau in der Nacht getötet zu haben durch die Zuführung von Strom. Das ist ja so ein Vorwurf, den kriegt man jetzt auch nicht jeden Tag. Und der Sachverständige, der dazu geladen war vom Gericht, der vertrat die Auffassung, dass eine erhöhte Myoglobin-Ausschüttung diesen Stromtod belegen würde.
Ich glaube, Myoglobin muss man erklären, das ist, glaube ich, ein Muskelprotein, also irgendwas im Körper.
Genau. Das war aber tatsächlich dann die Einzelmeinung dieses Wissenschaftlers und nicht die herrschende Meinung. Und sowas anzuzweifeln, darauf muss man natürlich als Strafverteidiger auch erstmal kommen.
Also wichtig ist, glaube ich, dass man konfliktbereit ist als Strafverteidiger, Strafverteidigerin. Aber muss man denn sich immer rumstreiten? Das ist ja dann doch ein sehr anstrengender Beruf. Oder muss man auch in der Lage sein, auf andere zuzugehen?
Ja, man muss mit Sicherheit auch auf andere zugehen. Es ist, glaube ich, immer so eine Abwägung, wann gehe ich in den Konflikt und wann gehe ich dann doch irgendwie vielleicht, ja, sozusagen zu auf das Gericht. Vor allem beim sogenannten Deal, das heißt bei der Verständigung im Strafverfahren, da ist es auf jeden Fall notwendig, sozusagen auch den Konsens zu suchen. Diese Verständigung im Strafverfahren bedeutet, dass der Angeklagte die Tat gesteht und dann dadurch einen Vorteil bekommt, also sich das Strafmaß reduziert. Das ist eine Praxis, die es schon sehr, sehr lange gibt. Die ist dann 2009 vom Bundestag auch gesetzlich festgeschrieben worden. Es gibt aber auch Kritik daran.
Meines Wissens, die Strafverteidiger sind am Deal interessiert, aber man denkt, wer am besten aushandelt, kommt am besten weg. Also insofern hat man Bauchschmerzen. Die Strafverteidiger, die du interviewt hast, wie stehen die dazu?
Sehr unterschiedlich. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch eine Typsache, ob die eher diese Verständigung im Strafprozess suchen oder ob sie es eher lassen. Klaus Malek, Strafverteidiger aus Freiburg, mit dem habe ich gesprochen. Der ist nicht so ein großer Fan von dieser Verständigung. Er sagt, die sollte der Ausnahmefall bleiben. Er sieht aber tatsächlich eine andere Tendenz in der Praxis.
Wenn die Verständigung quasi zum Normalfall wird, wenn eine streitige Verhandlung dann sich zu Ungunsten des Mandanten ausschlägt, ja, wenn die Verständigung inklusive Geständnis ein Vorteil ist und bei der Strafzumessung zugunsten des Mandanten verwertet wird, okay. Aber das sollte nicht der Normalfall sein, der dann umgekehrt, wenn man das nicht so macht, eben sozusagen ein Malus ist. Das würde kein Richter so sagen, aber die Tendenz besteht natürlich.
Was natürlich auch daran liegt, dass sich die Verfahren dadurch einfach verkürzen. Das heißt natürlich für die Justiz auch weniger Arbeitsaufwand dann besteht.
Jetzt gibt es ja eine ganz wichtige Frage, die viele Menschen interessiert. Wissen denn Strafverteidiger bzw. Strafverteidigerinnen immer, ob ihre Mandanten die Tat begangen haben oder nicht?
Ja, das fand ich tatsächlich auch eine sehr interessante Frage, die ich vielen gestellt habe. Tatsächlich haben die meisten gesagt, ja, in den meisten Fällen wissen sie das. Und sie glauben auch, dass wenn jemand sie belügt, sie das irgendwann merken. Also solche Verfahren dauern ja auch sehr lange. Man hat eben auch über eine lange Zeit Kontakt mit den Mandanten. Es ist aber sehr unterschiedlich, wie diejenigen dazu stehen, wenn der Mandant oder die Mandantin sie belügt. Es gibt welche, die sagen, ich habe damit überhaupt gar kein Problem. Ich kann das total verstehen, wenn mich jemand belügt, wenn sich jemand vielleicht auch schämt und mir einfach nicht die ganze Wahrheit sagen will. Es gibt andere, die sagen, wenn ich merke, dass derjenige mich belügt, dann ist die Verteidigung in Gefahr, weil dann weiß ich bestimmte Dinge nicht und dann lege ich das Mandat sofort nieder. Dann wiederum gibt es eine ganz interessante Meinung von Gabriele Heinecke, Strafverteidigerin aus Hamburg, die sagt, manchmal will sie gar nicht wissen, wie es war.
Ich halte die Information von der Mandantschaft teilweise für wichtig. Es gibt aber auch Fälle, da weiß ich es lieber nicht, weil es mich manchmal befangen macht. Manchmal sage ich Mandanten, ich glaube, ich möchte gar nicht wissen, wie es in Wirklichkeit war. Selten, aber es kommt vor.
Wen vertritt man und wen nicht? Also wie sind da die Einstellungen?
Ganz unterschiedlich. Also Strafverteidiger wie Klaus Malek sagen, ich verteidige alle, egal welcher Tatvorwurf der Person gemacht wird. Gerhard Strate, den wir zu Anfang gehört haben, der ist ehemaliges Mitglied in dem kommunistischen Studentenverbund. Der versteht sich auch als Alt-68er, hat er mir gesagt. Und er hat beispielsweise die Verfassungsbeschwerde in Gang gesetzt, die zum Fall von § 217 StGB geführt hat. Das heißt, die Norm, die die geschäftsmäßige Suizidhilfe unter Strafe gestellt hat. Er hat auch Verfassungsbeschwerde gegen den sogenannten Staatstrojaner eingelegt. Also beides Fälle, wo ich sagen würde, das ist schon eine politisch sehr liberale Haltung, die da deutlich wird. Und auf der anderen Seite hat er dann als Strafverteidiger aber zum Beispiel Ferdinand Pirch, also den ehemaligen Vorstands- und Aufsichtsratsvorsitzenden von VW, verteidigt und auch Alice Weidel, Co-Vorsitzende der AfD.
Ich sehe da keinen Widerspruch. Also ich werde immer wieder gefragt, ob ich meine Verteidigungstätigkeit von bestimmten Inhalten abhängig mache. Das tue ich nicht. Also jeder hat einen Anspruch auf Verteidigung. Und für mich war es selbstverständlich, als Alice Weidel sich bei mir gemeldet hat, dass ich nach einem Gespräch mit ihr mich auch bereit erklärt habe, sie zu vertreten. Und das war auch erfolgreich. Also das Ermittlungsverfahren gegen sie wegen angeblichen Verstoßes gegen das Parteiengesetz ist von der Staatsanwaltschaft in Konstanz mangels Tatverdachts eingestellt worden.
Jetzt habe ich mal eine ganz private Frage. Du bist ja keine Strafverteidigerin geworden, sondern Journalistin, hättest aber durchaus Strafverteidigerin werden können. Warum nicht?
Ich finde, das ist schon eine sehr wertvolle Arbeit, aber ich glaube, meine Sache wäre es nicht, mich immer auf die Seite der Beschuldigten zu stellen. Ich finde das sehr ehrenwert, wie die das machen, aber es ist für mich dann doch eine Sache, grundsätzlich zu sagen, ja, jeder hat dieses Recht auf eine faire Verteidigung. Das andere ist eben schon, sich selbst persönlich ganz konkret immer auf diese Seite und immer dahinter zu klemmen.
Ich habe es mir auch nicht vorstellen können. Ich habe gedacht, da muss man zu hart sein. Ich bewundere das sehr, wenn diese Anwältinnen und Anwälte da durchhalten und wirklich ihren Mandanten helfen und helfen können. Denn für die Menschen, die vor Gericht stehen, die angeklagt werden, für die steht ja normalerweise sehr viel auf dem Spiel. Interessant auf jeden Fall, über diesen Beruf nachzudenken. Vielen Dank an Katrin Jeske. Ich glaube, wer uns zugehört hat, kann bei der nächsten Anwaltsserie besser mitgehen, weiß mehr, kann besser einschätzen, worauf es da ankommt oder ob das vielleicht auch Blödsinn ist, was da im Fernsehen über diesen Beruf gezeigt wird. Wenn Sie uns regelmäßig zuhören, dann wissen Sie ja sowieso schon viel über das Recht. Und falls Sie mal zur regulären Sendezeit nicht dazu kommen, uns gibt es ja auch als Podcast im Netz, SWR1 Radio Report Recht. Wenn Sie uns schreiben wollen, sehr gerne. Unsere E-Mail-Adresse lautet redaktion.recht@swr.de. Ganz einfach. redaktion.recht@swr.de. Wir freuen uns über jede Mail, denn das heißt, Sie haben uns ja aufmerksam zugehört. Und für das Zuhören bedankt sich Gigi Deppe.